herzlich willkommen zu Folge 183 vom Aus dem Maxi Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute spreche ich mit Moritz. Hallo Moritz.
Schönen guten Abend.
Außerdem dabei ist der Tim. Hallo Tim.
Einen wunderschönen aus Berlin.
Und der Jan. Hallo Jan.
Hallo, ich bin eigentlich nur hier, um über Alex Zorniger auf der Pressekonferenz zu reden. Alles andere überlasse ich euch. Nein, hallo zusammen.
Ja, das sind wir ja eigentlich auch alle, muss man sagen. Also ich glaube, auf dieses Bombo freuen wir uns natürlich. Aber da werden wir natürlich erst nach dem Spiel drüber reden und uns erstmal damit befassen.
Wenn überhaupt. Ja. Gibt's, ja. Wir können ja erstmal ins Spiel reingehen. Direkt aus der Kalten.
Ja, ganz genau so machen wir es, weil wir müssen ja auch am Ende der Folge noch auf den HSV schauen. Das werden wir, wie ihr das von uns kennt, auch in der gebührenden Länge machen. Jetzt aber natürlich erstmal der Blick zurück auf den vergangenen Freitagabend, wo die Fortuna mit 2-1 in Fürth gewonnen hat. Und wir wissen ja alle, die Auswärtsreisen nach Fürth sind ja normalerweise nicht die allerpositivsten. Die Fortuna ist da mit der sagenhaften Statistik von 8 verlorenen Auswärtsspielen angereist und hatte aber, das wussten wir letztendlich dann auch alle, relativ gute Vorzeichen, als Tabellenführer ins Frankenland zu fahren. Kam natürlich jetzt nicht aus dem allerbesten Spiel, das man auf den Rasen gebracht hat gegen die Kölner, aber dafür mit diesem krassen Positiverlebnis, das am Ende noch ausgeglichen zu haben. Und so hat sich natürlich für Daniel Thun die Frage gestellt, verändert man relativ viel, weil man irgendwie auch im letzten Spiel gesehen hat, dass vielleicht irgendwie die Mannschaft einen neuen Impuls braucht oder setzt man auf das komplett altbewährte der letzten Wochen. Und letztendlich hat man sich dann dazu entschieden, doch 3 neue in die Startelf zu bringen, davon 2 Leute, Lundahl und Haag, neben Jemez, der eben auch den Start bekommen hat, 2 Neuzugänge mit Startelfdebüt. Tim, ist das eine Aufstellung gewesen, die dich überrascht hat? Hat dich das überzeugt, so viel Neues zu versuchen? Was hast du da im Vorhinein erwartet und wie hast du das dann aufgenommen, dass man so viel verändert hat?
Ich fand, Haag hat bisher bei den Partien, wo ich ihn gesehen habe, ordentlich performt. Von daher ihm mal von Beginn an zu sehen, durchaus lohnenswert und fand ich jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht so überraschend. Friedrichsson hat natürlich was, also ich nenne ihn ab jetzt Lundahl, um dann nichts Falsches zu sagen, hat natürlich was mit Emma Ioas momentaner Form zu tun, denke ich. Auch wenn, also er hat ja noch nicht so viel auf dem Platz zeigen können. Obwohl die paar Minuten, die er dann immer reinkam, schon ansprechend waren. Am überraschendsten fand ich eigentlich, dass man mit Rossmann und Imic begonnen hat, also mit 2 schnellen Außenspielern. Ansonsten natürlich im ersten Moment denkt man, oh, ganz schön viel Wechsel, aber so überraschend fand ich es nicht. Also am ehesten halt, dass Klaus auf der Bank saß.
Fand ich auch, vor allem, weil Felix Klaus ja eine Vergangenheit entführt hat. Also es hat auch noch eine teaminterne, also in der Halbzeit war ja auch sein Vater zu Gast. Also Sky hat auch damit gerechnet, dass er spielen würde. Und dann wurde es darum, dass er eben nicht spielt und irgendwie eingewechselt werden muss. Fand ich auch sehr überraschend, nicht nur deswegen. Ich habe länger schon Verdacht, dass Daniel Thun auf seinem Nachttisch immer noch ein Bild von Khaled Naray stehen hat. Dem er dann abends immer gute Nacht bewünscht, bevor er dann sein Bett, bevor er sein Haupt aufs Kopfkissen legt und einschläft. Und ich glaube, es ist so ein kleines Passfoto von Jonas Nimitz, ist jetzt so in die linke obere Ecke dieses Fenster, dieses Bilderrahmens reingeklebt. Und ich glaube, dass Daniel Thun davon träumt, Jonas Nimitz zu dem zweiten Khaled zu machen. Also einer, den man einfach mal lang schicken kann, der dann halt irgendwie Dinge ausgleicht, die man sonst vielleicht nicht anders hinbekommen kann. Und dieses Spiel gegen Fürth, die erste Halbzeit, hat mich in diesem Verdacht bestätigt, dass das ist, was sich Daniel Thun erträumt. Was wir uns alle vielleicht in uns erträumen, dass das aus Jonas Nimitz werden kann. Ich glaube nicht, dass es wird, aber das war irgendwie doch auch überraschend, dass er so spielt. Und dann sah man während des Spiels, dass er aus gewissen Gründen denn da eingesetzt werden sollte, denn lange, weite Dinger auf Jonah Nimitz, der dann halt den Raum hat, um die Bälle zu erlaufen, das war ja durchaus ein Mittel der Wahl in dieser ersten Halbzeit. Auch wenn man das noch nicht so erstmal nicht gesehen hat, was die Fortuna da offensiv machen wollte.
Ich würde auch sagen, generell die defensive Aufstellung mit Haag als neuem Sechser und Lundahl auf der rechten Seite war, glaube ich, eher eine Anpassung aufs Köln-Spiel, aufs Vergangene, dass man sich da ein bisschen stabiler aufstellen wollte. Es ist ja auch, Lundahl hat ja dann auch deutlich defensiver agiert als Emma die Woche zuvor. Und man wollte wieder ein bisschen mehr Stabilität mit Haag als echtem Sechser neben Zimbo haben. Und diese offensive Variante mit den schnellen Rossmann und Nimitz hat auch Thun ganz offensiv so verkauft, dass er gesagt hat, Fürth rennt hoch an, das hat er schon vor dem Spiel gesagt, die machen ein hohes Pressing, dahinter geben sich Räume, deswegen schicke ich meine beiden schnellsten Jungs auf die Flügel und so. Das heißt, die Anlage war eigentlich relativ klar und ich finde, das hat man dann auch relativ gut gesehen in dem Spiel. Man versucht wirklich diesen Block aus sechs Spielern, diese Viererkette plus die zwei Sechser, ziemlich stabil zu halten, um dann schnell über die Flügel weite Bälle spielen zu können und die Leute schicken zu können.
Das ist eigentlich auch genau ausgegangen, finde ich. Ne? Also irgendwie, wenn man so ein bisschen auf den Anfang des Spiels schaut, in den ersten fünf Minuten, es führt eigentlich besser, weil die halt eigentlich sofort Zugriff mit ihrem hohen Pressing finden. Mit diesem hohen Pressing, da sieht man halt wirklich auch, wie das umgesetzt wird. Hohes Pressing, intensives Gegenpressing, wie viel RB-Schule eigentlich noch in Zorniger steckt. Also man hat dann ja auch hinterher gesehen bei der Pressekonferenz, dass generell noch sehr viel RB-Kultur in Zorniger steckt, aber das ist gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber eigentlich nach diesen ersten fünf Minuten, wo Fürth eigentlich gefährlicher aussieht, besser aussieht, griffiger aussieht, kommt dann halt Fortuna ein, zweimal in diese in diese Räume auf dem Flügel hinter den aufgerückten Fürther Außenverteidigern. Und es wird richtig gefährlich. In der 11. Minute wird es direkt mal richtig gefährlich, als Kovnatski da auf Niemetz im rechten Halbraum durchstecken kann. Und der hat dann ein bisschen Rücklage. Aber ich glaube, die Chance und dann auch die Minuten danach, wo Fortuna halt über diese Räume hinter den Fürther Außenverteidigern immer gefährlich bleibt, sorgt dann letztendlich dafür, dass das Fürth halt etwas nachlässt in dem Pressing und eben auch die Außenverteidiger ein bisschen zurückzieht, sodass das Spiel halt erstmal ein bisschen Tempo verliert, aber Fortuna halt eigentlich noch mehr die Kontrolle hat in dem Spiel, ohne wirklich den Ball zu haben und letztendlich dann vielleicht auch erstmal ein bisschen weniger gefährlich ist, aber das Spiel läuft dann so, dass es halt wieder zu dieser Art Low-Event-Fußball wird, die Fortuna diese Saison bisher, die Fortuna und Thun diese Saison eigentlich so stark gemacht haben, die man unbedingt erzwingen will. Und ich glaube, wir alle, die das Spiel da halt gesehen haben, hatten dann ja auch relativ schnell das Gefühl, ja, die Fortuna hat das hier im Griff. Das ist wieder diese Art von Spiel, wo man in einem relativ tiefen Defensivblock viel aushält, nicht die Ruhe verliert und halt einfach irgendwann treffen wird.
Jo, das würde ich jetzt auch sagen. Also es ist halt, diese erste Halbzeit oder dieses gesamte Spiel ist halt nicht, die ersten 40 Minuten mehr oder weniger sind nicht sehr ereignisreich. Und damit muss man quasi nach der letzten Saison Fortuna jetzt leben, dass das quasi der Fortuna-Weg ist, wie du es beschrieben hast. Also mit diesem kontrollierten, defensiv stabilen und mein Gott, das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Man kann halt darüber nachdenken, wie lange das tragen wird. Ich glaube, sowas trägt halt, weil man halt auch Spieler hat, die das Tor immer wieder treffen werden. Ich meine, Fürth hatte ja Gelegenheiten, aber auch wenn Tim mich jetzt wahrscheinlich schief angucken wird, so Fernschütze von Ricotta kannst du halt auch mal zulassen. Also nicht zulassen, aber es ist halt okay, wenn, das sind halt die Schüsse gewesen, die Fürth halt hatte, an die ich mich noch so groß erinnere in der ersten Halbzeit. Das sind aber keine brisanten Situationen im eigenen 16er, wo man anfängt zu schwimmen erstmal, sondern Dinge, die halt risikomanagementmäßig, glaube ich, sehr akzeptabel sind.
Größten Teilen auf jeden Fall, ja. Absolut.
Ja, und ich finde, man kann einfach nochmal ganz kurz rausstellen, dass es wirklich jetzt einfach dieser Spielstil ist, den die Fortuna halt gerade hat, vor allem gegen so einen Gegner wie Fürth, dass man sich halt am eigenen Strafraum pressen lässt. Fürth geht wirklich am Strafraum der Fortuna drauf. Und Fortuna, die sich das dann wirklich ja im Grunde bei Fürth dabei besitzt, auch aussuchen können, wie man darauf reagiert, presst halt an der Mittellinie und auch das halt passiv gegen den Dreieraufbau presst man halt nur mit zwei Offensiven, mit zwei Stürmern in der ersten Reihe und leitet halt irgendwie dann eher den Fürther Aufbau und setzt den halt gar nicht wirklich unter Druck und hat einfach dieses komplette Vertrauen darauf, dass man eben in diesem engen Block zwischen Strafraum und Mittellinie, dass man halt dann da eben diese drei Ketten hat und dass Fürth es halt eben nicht schaffen wird, sich da durchzukombinieren, sich da durchzuspielen. Und das geht ja dann bis auf diese wenigen Ausnahmen, die du halt in dieser zweiten Liga mehr oder weniger ja gegen jeden Gegner einfach immer zulassen wirst. Das ist halt so. Dieses Risiko nimmst du, geht das halt auf und gehst halt selber wieder aus diesem Spiel raus und hast wie in jedem Spiel bisher in dieser Saison, außer dem Köln-Spiel, am Ende halt mehr Expected Goals, auch wenn du halt irgendwie gar nicht so drückend überlegend aussiehst. Aber du hast einfach die gefährlicheren Abschlüsse, du hast gute Abschlussspieler, du hast hinten eine Innenverteidigung und generell Verteidiger, aber gerade eben auch eine Innenverteidigung, die in dieser Rechtsverteidigung sehr, sehr gut ist. Wenn sie halt eben nicht überspielt wird, sondern den Gegner vor sich hat, machen das halt Oberdorf und Hoffmann halt richtig gut und besonders in dieser Saison richtig gut. Und dann hast du halt hinten zu aller größten Not eben auch noch Kastenmeier drin stehen.
Absolut. Also ich würde auch, also und man kann immer darauf setzen, dass der Gegner eben auch Fehler macht und diese Hintermannschaft der Fürther war auch schon vor dem 1-0 dann für Düsseldorf. Wenn er jetzt nichts ergeben hat, können wir da ja schon hingehen, aber es gab ja schon so Gelegenheiten, also Lou, du hast es gesagt, dieser Ball, den da Kovnatski abfängt und dann rechts rausspielt auf Nimitz, der vom Gegner kommt, diese Schwächen des Gegners nutzt die Fortuna immer wieder aus und bei diesem 1-0 ja auch. Ne? Also Kovnatski ist einfach viel, viel gedankenschneller als jeder andere Fürther in der hinteren Mannschaft und erobert sich diesen Ball dann noch, spielt ihn raus auf Johannesson, glaube ich, dann kommt er immer zu Johannesson, der ihn dann wieder auf Gavori reinspielt. Also da merkt man ja eben auch eine Qualität, ne? Aufmerksam sein, auf die Chancen zu erkennen, die sich ergeben und dann eben schneller zu sein als der Gegner, auch gedankenschneller. Und viel von diesem Tor geht dann eben auch auf Kovnatski, auch wenn er jetzt keinen Assist dafür bekommen haben wird. Ja. Denn der geht natürlich an Gavori, der eine schöne Flanke reinsetzt und Haag muss nur seine Birne anhalten und dann halt den Schlag von hinten ertragen, den der Fürther ihm verpasst, weil er auch zum Kopfball geht. Aber viel von dem Tor geht auf Gavoris Flanke dann auch noch, ne, neben Kovnatskis Einsatz. Und Johannesson, der eben nicht zur nicht zur sinnlosen Halbfeldflanke ansetzt, auch das ist ja gut, ja, sondern eben den Ball nochmal reinspielt. Sorry. Ne, also da spielt. Machen einfach alle alles richtig. Das ist schon
richtig.
Zucker.
Ja.
Ja. Aber Lou.
Ja, ich wollte eigentlich fast auf denselben Punkt hinaus, weil ich mich eben auch oft so darüber aufrege, dass halt Gavori so ein bisschen überhastet halt diese Halbfeldflanke halt nimmt, die auch oft gar nicht so ungefährlich ist, wenn man eben eine gute Strafraumbesetzung hat, kann das ja schon auch durchaus was Vernünftiges sein, aber ja, ganz, ganz selten wird halt eben wirklich mal versucht, sich dann über links durchzukombinieren, wenn Gavori auf dem Feld ist, beziehungsweise zieht er halt einfach sehr früh in die Mitte, was jetzt im Augenblick auch gar nicht so schlecht sein muss, weil ja ein Rossmann dann auch durchaus mal, wenn man den im 1 gegen 1 isolieren kann, kann das ja auch ganz gut sein. Aber ich würde wirklich viel, viel lieber auch noch häufiger sehen, dass auch ein Gavori mal versucht, bis zur Grundlinie durchzukommen. Weil wenn er das tut, dann kann er halt auch so eine butterweiche Flanke schlagen. Das war ja ganz, ganz herausragend, wie jetzt da beim 1-0. Hat natürlich da super viel Platz, aber ich würde das trotzdem eigentlich gerne häufiger sehen. Und Ja, vielleicht kann ja Gavory sogar auch noch dieses Detail irgendwie seinem Spiel hinzufügen in dieser Saison, wo er ja bisher uns alle mit seinen Leistungen absolut positiv überrascht hat.
Wenn in einer Saison, dann in dieser, würde ich sagen. Ja,
dann steht es 1-0. Ganz, ganz kurz vor der Pause, psychologisch wertvoll. Wir Fortunern haben uns alle schon feixend den Bauch gerieben, quasi, dass das Spiel mal wieder so wunderschön in unsere Richtung gelaufen ist, wie man es sich kaum besser hätte malen können. Ja, und dann fängt man sich halt mehr oder weniger im Gegenangriff, hat doch irgendwie noch das 1-1 ein. Fürth hat einen Angriff über den linken Halbraum, linker Flügel. Läuft da, glaube ich, mit zwei Angreifern auf drei Fortunen drauf. Also Fortuna hat eigentlich eine Überzahl. Letztendlich sind es dann Haag und Lundahl, die links neben dem Strafraum den Fürther Flankengeber verteidigen. Doppeln den also, lassen aber genau in der Mitte, der hat eben noch so einen Korridor auf, sodass dann der Ball genau dadurch in den 5-Meter-Raum gespielt werden kann. Ganz, ganz knapp vors Tor. Ja, glücklicherweise würde man denken, ist dann Tim Oberdorf der Erste am Ball, könnte den Ball wahrscheinlich wegschlagen, steht aber ein bisschen falsch, trifft dann und entscheidet sich dann eben dafür, den Ball nicht wegzuschlagen, weil, glaube ich, die Gefahr besteht, dass er halt den Ball ins eigene Tor drischt, aufgrund seiner Fuß- oder beziehungsweise seiner Hüftstellung in dem Augenblick. Will den Ball dann eben nur so antippen und hofft, glaube ich, dass dann Kastenmeier ihn wegschlagen kann. Ja, das misslingt aber und er legt halt ja dann eben Dennis Rebeni den Ball vor, der den dann aus 2 Metern im Tor unterbringt.
Also eigentlich ist es ein Eigentor von Tim Oberdorf. Also auch wenn er das genau verhindern wollte, das Rebeni macht ja nichts mehr außer den Fuß hinhalten. Bitter, gerade weil, also allgemein, weil es ein Gegentor für die Fortuna ist, aber natürlich auch, weil ist der Leistung von Tim Oberdorf in dieser Saison bisher nicht gerecht wird, dass ihm dann so ein Ding passiert, das mal passieren kann, würde ich sagen. Ne? Es wäre besser, wenn man es nicht macht, aber ja, es ist halt einfach super. Du hast nämlich recht, Lou. Das ist halt diese, ne, es gibt einen Grund, warum er das so macht. Ich glaube, er überlegt gerade in dem Moment nicht, was die Alternative ist, die er tut, sondern er will einfach in diesem Moment nur nicht den Ball wegschlagen, weil er genau diese Angst hat, dass er dann im eigenen Kasten landet, wegen seiner nicht idealen Körperhaltung oder Körperstellung gerade. Und was dann aber die Konsequenz aus der Alternativhandlung ist, darüber hat er vielleicht in der Sekunde auch nicht nachdenken können.
Ist halt einfach auch eine Situation, der man in beiden Fällen dämlich aussehen kann. Und ja, manchmal ja auch der Grund, warum man einfach eine scharfe Flanke reinbringt, weil viele Spieler, viel Verkehr da vor Kastenmeier ist und irgendein Bein da vielleicht den Ball die entscheidende Wendung gibt. Also letztlich, ja, das jetzt nur Tim Oberdorf anzulasten, das Tor, also ich meine, diese scharfe Flanke da durch diesen Korridor, die darf halt eigentlich gar nicht durchkommen.
Ja, also hast du vollkommen recht, würde ich auch sagen. Trotzdem irgendwie, es geht jetzt 1-1 in die Pause. Und wenn man sich so, irgendwie hatte ich das Gefühl, ja, ist halt super dämlich, dass man sich sofort einfängt. Im Moment dachte ich aber, ja, es geht vielleicht auch in Ordnung, aber eigentlich nicht. Ne? Also, so wenn ich jetzt mit euch drüber rede und wir auch über diese Halbzeit reden, die Fortuna führt zu diesem Zeitpunkt schon verdient 1-0, weil sie einen klaren Plan umsetzen kann und bei Fürth es eben nicht gelungen ist in dieser ersten Halbzeit. Und trotzdem ist dieses Spiel ja insgesamt ein Spiel, das relativ auf einer Augenhöhe trotzdem weitergehen wird. Ja, also es ist jetzt kein Spiel, wo die Fortuna irgendwie locker 2-0 führen muss. Wenn Karl Narei noch mitgespielt hätte, wäre das vielleicht der Fall gewesen. Trotzdem hat sie den, weiß ich, die tick bessere Mannschaft in diesem Spiel. Eben weil sie,
würde ich auch sagen, genau. Ja. Vielleicht waren die Chancen ein bisschen qualitativ besser. Aber wir haben ja jetzt vor allem darüber gesprochen, was die Fortuna gut gemacht hat in der ersten Halbzeit. Und die Fortuna hat ja auch einiges nicht so gut gemacht. Aber vielleicht können wir da einfach im Laufe der zweiten Halbzeit noch zu. Aber genau, insgesamt war, glaube ich, die Chancenqualität höher und man hat schon Fürth einfach sehr auflaufen lassen, bis auf da einige wenige Szenen und wenige sehr gefährliche Szenen, die es da gab. Deswegen hätte ich auch gesagt, dass eben zur Halbzeit dieser 1-0-Führung auch durchaus verdient gewesen wäre.
Also von mir aus kannst du...
Sagt, vielleicht ja. Wirklich auch nicht das Schlechteste mit so einem 1-1 dann in die Halbzeit zu gehen mit der Vorgeschichte in dieser Saison gegen eine Mannschaft, die halt so hoch presst, halt einfach dann darauf zu setzen, dass du halt ein Spiel eventuell noch spät entscheiden kannst, ist mit Sicherheit immer eine gute Maßnahme, auch gegen eine Mannschaft, die vielleicht noch ein bisschen unerfahrener ist, gerade mit dieser Ruhe, die Fortuna hat und von daher wahrscheinlich auch verständlich, dass man dann eben in der Pause keine personellen Wechsel vornimmt, sondern eben eigentlich die Marschroute vorgibt, alles genauso so zu machen wie vorher und in die eigenen Stärken zu vertrauen.
Ja.
Also es ist ja nicht nur, dass man nicht zur Halbzeit nicht wechselt, was ja eher ungewöhnlich ist, sondern selbst nach der Funkelviertelstunde wechselt man ja nicht, sondern eigentlich ist die Wechsel eher spät, die dann kommen, würde ich sagen. Aber ja. Moritz, du wolltest gerade schon irgendwie, ja, Lu?
Ja, und ich finde auch, man kann schon auch nochmal hervorheben, dass eigentlich gerade auch diese Phase, bis eben der erste Wechsel bei der Fortuna kommt, in der 67. mit Klaus für Niemetz, dass das wirklich auch eine Phase ist, in dem insgesamt sehr, sehr wenig passiert. Also ja. Das ist eigentlich die Phase, wo Fürth vielleicht am besten auf dem Platz aussieht, weil sie auch nach hinten eigentlich gar nichts zulassen. Gerade in dieser Phase nochmal speziell, im ganzen Spiel eigentlich, aber gerade in dieser Phase speziell, finde ich, kann man deutlich sehen, dass halt das offensive Zentrum bei der Fortuna eigentlich komplett tot ist. Ne? Also da man ist eigentlich überhaupt nicht im Zehnerraum. Ich bin immer noch fasziniert, dass man es irgendwie geschafft haben will, am Ende 27% der eigenen Angriffe durchs Zentrum zu fahren. Das habe ich so auf jeden Fall nicht gesehen.
Nein.
Ich weiß nicht genau, wo dieser Wert halt herkommt, finde ich ganz spannend. Aber dass man da halt eben allgemein natürlich weder das Spielmaterial für hat. Ich glaube, darüber werden wir gleich nach der Folge nochmal reden, weil ein Appelkamp hat ja schon auf der Bank gesessen. Noch halt irgendwie die Intention, da überhaupt hinzuspielen, weil es dann wenn immer nur über die Flügel geht, aber es geht eben auch nicht so viel über die Flügel in dieser Phase, weil Fürth vor allen Dingen den Ball hat und Fortuna eben nicht so sehr in diese Umschaltsituation kommt. Fürth kommt allerdings auch eigentlich zu kaum irgendwie mal einer großartigen Chance und so plätschert das ja die erste Hälfte der zweiten Halbzeit dann doch noch ereignisärmer halt irgendwie vor sich hin als das Spiel halt generell schon.
Ich würde nämlich, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Wir können gleich noch über den nicht erfolgten Appelkamp-Wechsel, aber die ganzen Wechsel, die dann kommen, zeigen ja, dass Tune überhaupt kein Problem mit der Situation hat, die er vor sich findet. Vielleicht, weil er diese 27% vor sich hatte, die wir nicht so gesehen haben. Da bin ich nämlich gleich bei dir. Ich war da auch etwas perplex. Aber was er ja macht, sind halt Wechsel auf außen. Ne? Also er bringt Klaus rein, er bringt Ioa dann für Gavory und Brederode für Rossmann. Also da verändert er halt gewisse Sachen. Das sind aber alles positionsgetreue Wechsel, würde ich sagen. Also wenn man sich das anguckt, dann läuft alles für so wie David Hume sich das vorgestellt hat.
Ja gut, aber die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, wo ich das Spiel tatsächlich nur in der Zusammenfassung gesehen habe, ist nicht das die Idee hinter der Aufstellung von Niemetz und Rossmann gewesen, halt weiterhin so, wie wir es halt gewohnt sind, tief zu stehen und ich sag mal, die schnellsten Spieler aufzustellen, um über die Flügel zu kommen und gar nicht so durch die Mitte zu kommen. Und wenn das dann der Plan war und ein Daniel Thun sieht, dass verhältnismäßig von den wenigeren Angriffen, die dann in der zweiten Halbzeit wohl stattgefunden haben, viel durch die Mitte läuft, dass man dann auf den Außen, wo das eigentlich der Plan war, über die schnellen Außen zu kommen, reagiert, das finde ich jetzt erstmal nicht so verwunderlich.
Nee, überhaupt nicht, das wollte ich ja auch gar nicht sagen, sondern das bestätigt nur irgendwie die Handschrift, die dieses Spiel durch den Trainer ausgezeichnet hat. Genau. Und das ist, glaube ich, ein Problem für Günter Appelkamp. Um darüber
noch auf der anderen Seite, würde ich ja auch behaupten, dass das Spiel der Fortuna ja durchaus dann auch ausrechenbar ist. Und dass das auch dazu führt, dass sich ein Gegner darauf einstellen kann, okay, wir müssen irgendwie entweder die Passwege für diese langen Bälle verhindern oder wir müssen eben diese schnellen, wir dürfen uns nicht von diesen schnellen Flügelspielern überlaufen lassen, was natürlich immer mal schief gehen kann, sowohl bei Niemitz als bei Rossmann, die haben ja wirklich auch ein Tempo und eine Qualität in diesem 1 gegen 1. Aber ich finde, in der zweiten Halbzeit zeigt sich das noch viel deutlicher, was dann auch in der ersten Halbzeit schon nicht so gut geklappt hat, ist, dass dann doch Alternativen fehlen im Sinne von auch Umschaltsituationen, wo man schnell über 3-4 Stationen die Bälle sauber nach vorne spielt, sind dann irgendwann Mangelware. Und dadurch, dass dieses Zentrum einfach gar nicht benutzt wird, ne? Also klar, das wird dann nicht benutzt, weil Fürth da auch sicher steht, aber da fehlt es einfach an einer Variabilität, weswegen ja auch dann die Fortuna bis kurz vor der Auswechslung von Gabory auch nicht mehr richtig zum Zug kommt offensiv. Und das ist schon auf Dauer, würde ich sagen, natürlich nicht so gut.
Ja.
So, auch wenn man sagt, okay, dieses 1-1, das steht hier und wir haben vor allem in der ersten Halbzeit größtenteils bis auf den Gegentreffer das Spiel bekommen, was wir wollten, will man ja schon das Spiel auch gewinnen, glaube ich. Oder sollte man gewinnen wollen. Und da würde ich dann schon sagen, ist auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial, auch im Sinne einer, innerhalb des Spieles, einer Umstellung, die dann nochmal frische Ideen bringen kann. Weil ich glaube schon, dass die das Spiel gewinnen wollten. Und ich glaube auch, dass Tune das Spiel gewinnen wollte und nicht auf ein 1-1 in Fürth gegangen ist.
Ja, da stellt sich halt die Frage,
das macht einen großen Unterschied, irgendwie zu welchem Zeitpunkt der Hinrunde halt irgendwie wir dieses Spiel halt spielen. Ich glaube, wenn das jetzt irgendwie am 14., am 15. Spieltag so gespielt wird, obwohl man Personal aus dem Vollen schöpfen kann, dann ist es wahrscheinlich was anderes. Denn man sieht ja, ich glaube, dass man halt so einen von Brederode reinbringt, der dann eigentlich in den 20 Minuten halt auch relativ gut aussieht. Also ich mag es ja sehr gerne, halt immer so kurze 10, 20 Minuten Auftritte von Neuzugängen komplett überzubewerten. Ich fand das da sehr seriös aus, aber hat eben auch ab und zu mal seine Klasse angedeutet. Das ist halt vielleicht jemand, den man halt irgendwie dann noch weiter reinbringen kann. Ich glaube schon, dass man da auch im Trainerteam davon überzeugt ist, dass wenn die Fortuna irgendwie die nächste Evolutionsstufe erreicht, und das muss halt eben am Anfang von so einer Saison halt nicht sein, dass dann auch wieder mehr Platz sein wird für einen Spieler wie zum Beispiel Günter Appelkamp, dass man einfach mehr offensive Klasse da halt irgendwie reinbringen kann. Aber am Anfang von so einer Saison kannst du einfach super viele Punkte mit deiner Eingespieltheit holen und halt einen Riesenhaufen Gegner überraschen, die einfach noch dabei sind, sich zu finden. Und das ist halt genau das, was die Fortuna bisher gemacht hat.
Ja, hast du auch recht.
Aber trotzdem möchte ich nochmal die Frage stellen, wenn sich Moritz wünscht, dass auch die Mitte wieder dominanter agiert. Ich möchte nur nochmal daran erinnern, dass da ein Ao Tanaka und ein gewisser Herr Engelhardt uns im Sommer verlassen haben. Und vielleicht mit ein bisschen Anlaufzeit findet sich da was Neues. Aber es ist halt auch einfach nach wie vor so, dass man da auch noch im Suchprozess ist, wie man diese Abgänge kompensieren kann.
Genau, und ich glaube, da widersprecht ihr euch gar nicht, sondern das ist quasi so ein bisschen die Quintessenz. Ja. Dessen. Aber ich finde, das, was Moritz am Anfang gesagt hat, dieser Gedankengang, was man kritisieren kann, das würde ich nämlich auch sagen. Also, dass die Fortuna da nicht irgendwie was verändern konnte, um halt einen Sieg zu erzwingen und zu verdienen in gewissen Art und Weise, das muss man dieser zweiten Halbzeit schon sagen. Also wenn ich eben gesagt habe, am Ende der ersten Halbzeit hätte man sagen können, ja, die Fortuna hatte die klareren Chancen. Vielleicht wäre hier auch eine Führung der Fortuna gerechtfertigt gewesen. Am Ende der zweiten Halbzeit hatte man das klare Gefühl, dass das eigentlich ein vollkommen gerechtfertigtes Unentschieden ist. Obwohl die Fortuna natürlich auch noch große Chancen hatte. Die eine, die Moritz kurz angesprochen hat, kurz vor seiner Auswechslung, hat ja Gavori diese Chance. Das sind aber Dinge, die ja, das ist ja ein weiter Abschlag von Kastenmeier und der Ball rutscht durch. Fehler passieren in Spielen und dann muss man sie auch nutzen können. Ja, das hat Gavori in diesem Fall nicht gemacht, aber das ist ja nicht eine Chance, die aus einer Struktur heraus entsteht, die aus irgendetwas heraus entsteht, was die Fortuna verändert hat, sondern es ist einfach natürlich aufmerksam, ja, und auch Glück dabei und auch das Unvermögen der Fürther Hintermannschaft, die eben diesem Spiel, das hatte ich eben auch schon gesagt, durchaus zu finden war, aber eben nicht etwas, was Herr Moritz kritisiert hat, und da bin ich auch vollkommen bei ihm. Und auch wenn wir dann halt, man hat sich auf das 1-1 ja schon eingerichtet, auf diesen Elfmeter dann kommt, auch das, da ist ein klarerer Fehler des Fürthers, der nicht erzwungen ist, das ist ja kein, das ist ein Unforced Error, würde ich sagen, der dann da dem passiert und wo Ioa die Gelegenheit nutzt und Tempo aufnimmt, ist Ioa, ne, ja, und dann den Ball reinspielt und dann hat man eben auch mit Vincent Vermeer einen Spieler gebracht, der eben Dinge auch gut kann, das sieht man dann da, wie er Johannesson einsetzt, das ist alles wunderbar gemacht, ja, da sieht man auch, dass etwas aus einer Struktur eben im Umschaltspiel funktioniert in dieser Situation, aber das zeichnet sich ja null ab, dieses Tor. Ja, das ist halt einfach, man nimmt das sehr gerne, diesen Elfmeter, aber das widerspricht in keinster Weise dem, was Moritz gesagt hat.
Ist es denn ein Elfmeter? Das hat einfach im Augenblick, ne? du bist einfach in dieser Phase, wo du halt sagen kannst, genau wie Tim es angesprochen hat, uns haben wirklich krasse Leistungsträger, halt eben auch wirklich Achsenspieler verlassen im Sommer und du hast sie nicht 1-1 ersetzen können. Du hast sie erst vor kurzer Zeit hast du halt irgendwie erst deine letzten Neuzugänge dazu bekommen, dass da haben jetzt zwei von denen das erste Mal in der Startelf gestanden. Und du kannst sie ja eben auch generell nicht 1-1 auffangen. Das hat der Tune auch schon mehrfach gesagt, sondern du musst das irgendwie im Kollektiv auffangen. Und dann bist du einfach im Augenblick bist du halt in dieser Phase, wo du halt sagen kannst, da musst du halt eben in Fürth auch mal mit einem 1-1 zufrieden sein. Und ich glaube, die Fortuna wäre eben auch mit einem 1-1 relativ zufrieden gewesen in diesem Spiel. Und wenn der Gegner sich halt am Ende selbst schlägt, dann tut er das. Und die Fortuna schlägt sich nach Möglichkeit nicht selbst. Und das ist halt was sie eben in dieser Saison bisher noch nicht getan hat. Und das ist was dich in der zweiten Liga gerade auch am Anfang von so einer Saison, das kann dich weit tragen. So. Und das trägt dich jetzt halt wieder eine Woche mit 3 Punkten halt irgendwie noch mal ein bisschen weiter. Und wir wissen alle, wie das dann letztendlich halt in der Tabelle aussieht und was das mit dem Selbstvertrauen von so einem Verein und von der ganzen Mannschaft machen kann. Weil es ist nämlich eben auch eine Phase, die eigentlich echt nicht so einfach ist. Auch wenn man hinten nicht so viel zulässt, ist es ja schon so, dass man eigentlich in der letzten Viertelstunde wirklich die Initiative komplett abgibt. Also es gibt super wenig Entlastung. Fortuna presst dann irgendwann nur noch bei 35, dann irgendwann bei 30 Meter vor dem eigenen Tor in den letzten 10 Minuten. Und erst durch diesen Doppelwechsel, wo man dann irgendwie nochmal Vermeil und Bamba bringt, wird es dann halt irgendwie nochmal, wird es halt ein bisschen besser und man kriegt halt irgendwie ein bisschen mehr Zugriff und bringt sich überhaupt irgendwie erst in diese Position, dann irgendwie nochmal von den Fürthern da in der Nachspielzeit reich beschenkt zu werden. Ja, Jan, du hast das gerade schon angesprochen und auch die Frage, glaube ich, stellen wollen, ob es für uns ein Elfmeter ist. Ich finde, man kann, bevor wir vielleicht wieder darüber reden, nicht nur für May für die Ablage loben, sondern irgendwie auch Johannesson nochmal loben, wie clever er das macht. Irgendwie er ist, glaube ich, einer der Spieler, Spieler mit den 5 meisten Kilometern in der ganzen Liga, der rennt jedes Spiel unglaublich, der ist ja wirklich nicht der auffälligste, muss man sagen. Häufig fand ich jetzt auch wieder ja, in Fürth irgendwie zu sehen, dass er da irgendwie immer auf ziemlich verlorenem Posten ist, da halt irgendwie das Zentrum zu bespielen, weil es eben auch nicht Fortunas Plan ist, aber der macht eben diese unglaublichen Kilometer, um dann halt eben in der 90. Minute halt noch so konzentriert zu sein, da mit seinem schwachen Fuß den Ball im vollen Lauf halt genau so anzunehmen, dass er eben halt irgendwie nicht den halben Meter zu weit wegspringt, sodass irgendwie einer von den beiden Fürtern halt bekommen kann oder ihn halt zu kurz irgendwie annimmt, sodass er halt den Zwischenschritt machen muss und dann auch sicher abgelaufen wird. Wie er überhaupt nur das bringt ihn halt irgendwie in diese Position, dass sich die Fürther dann halt da noch so dämlich verhalten können.
Ja, und er kassiert ja nicht nur den Scorer-Punkt für die Vorlage, sondern schnappt sich den Ball und wo wir eben von Geschenke gesprochen haben, Geschenke muss man ja auch erstmal annehmen. Und das Unboxing-Video, möchte ich es mal nennen, ist ja wirklich wunderschön. Also mit einem Selbstvertrauen wird er ja von Johannesson da reingehämmert, reingeschweißt. Das ist schon toll.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja, wieder diese Konzentration in der Nachspielzeit halt zu haben, wenn du halt so viel gelaufen bist, den Ball halt oben genau in den Winkel zu schweißen, finde ich halt immer wieder bewundernswert, ja.
Und wenn du gerade Rüde von der Seite weggeschubst worden bist, wie das nämlich der Fürther gemacht hat.
Genau.
Also ich glaube, dass man als Fürther sich sagt, naja, ne, ist das nicht irgendwie ein Körpereinsatz und so? Jo, aber gerade wenn man das Video halt von oben sich anguckt, dann sieht man einfach, der Fürther geht da halt nur rein, um halt Johannes
den Mund zu nieten.
Na, oder halt um halt mit aller Wucht des Sprints, den der hat, diese Wucht in den Körper von Johannesson zu bringen. So. Und dass das halt aber halt völlig klar als Foul gewertet werden kann, sehe ich halt, ne? Das geht nur darum, Johannesson von diesem Ball abzubringen. Und man kann sagen, klar, Fußball, wie Alain Zorniger das sagen würde, ist ja nicht Basketball. So, ne? Da ist der Körpereinsatz halt auch legitim. Aber ab einem gewissen Dynamikpunkt ist so ein Körpereinsatz auch ein Bodycheck. Und das würde ich sagen, kann man so werten.
Ja, finde ich auch. Also das ist glaube ich, eine Situation, wo man halt hinterher sagen kann, wenn es nicht gepfiffen wird, gehen wir auch nicht aus dem Spiel raus und schreien, dass wir da beschissen wurden. Das ist eine absolute 50-50-Situation. Und ich finde es wirklich sehr angenehm, dass dann halt da, dass das halt nicht per VAR zurückgenommen wird, weil es halt eben keine klare Fehlentscheidung gewesen ist. Kann man halt so und so entscheiden und da fällt dann halt irgendwie dann dieses Mal eben das Glück auf unsere Seite und dann kann man das eben auch sehr dankbar annehmen, glaube ich.
Gerade dieses Mal.
Herrn Jablonski.
Dieses Mal. Es war ja nicht Herr Jablonski. Nee,
das war gar nicht Herr Jablonski.
Jablonski hat sich aber wieder irgendwas geleistet.
Jetzt nein, Jablonski hat Wolfsburg gegen Stuttgart
richtig, gepfiffen. Das war der mit der... Das
und
war
hat, der mit der ist auf Maxi Arnolds wenig bekannte Arschlochhaftigkeit reingefallen. Aber ich habe mir das auch... Ich habe, als ich mir diese Zusammenfassung von Wolfsburg gegen Stuttgart angesehen habe, habe ich mir auch gedacht, das kenne ich irgendwoher. Ja, wir schweifen ab. Aber ja... aber du hast gesagt, dieses Mal, also die Fortuna hat schon ein bisschen Glück. Ja. Man muss sich das Glück aber auch verdienen und in solche Situationen kommen.
Ehrlicherweise Ende der letzten Saison das Kiel-Spiel mit dem Handelfmeter plus dann in der Relegation, wo meiner Meinung nach immer noch zu wenig drüber geredet wird. Ja. Nee, das Handspiel, das halt den Elfmeter für Bochum halt letztendlich, gibt, so was halt viel, viel weniger ein Handspiel war als das in Kiel, wo man halt wirklich ja auch zweimal eine ganz andere Situation irgendwie gepfiffen bekommen kann. Also, und das halt in solchen wichtigen Spielen, ich finde, also wir haben uns, und ich meine, dieses Gefühl hat man ja als Fußballfan sowieso immer, gerade wenn man auf die letzten 5 bis 10 Jahre schaut, wir noch sehr viele Schiedsrichterentscheidungen, die eigentlich mal auf unsere Seite fallen.
Ich möchte nicht,
da können wir alle zustimmen.
Wir sollten nicht die Tätigkeit gegen Sobotka in der 13. Minute gegen Bochum oder was das war, dieses gegen die Brust treten, da kann man schon auch einfach rot geben, dann steigt man da auch auf. Also haben wir uns verdient, hat die Mannschaft sich verdient. Sie hat ja auch schon den Sieg irgendwie erzwungen. So, ne? Man ja, ist ja trotzdem die ganze Zeit aufmerksam geworden, geblieben. Man ist ja auch in den Laufkilometern nicht nur Johannesson, sondern die ganze Mannschaft ist ziemlich viel gerannt. Nun kann man natürlich sagen, wenn man fünfmal wechseln kann, weil man so viel Qualität auf der Bank hat, die man gerade hat, ist das natürlich auch ein Vorteil. Aber generell war es ja schon auch wieder eine gute Mannschaftsleistung, der halt einfach noch so ein paar Sachen fehlen. Und da haben wir jetzt, glaube ich, auch viel schon drüber geredet, warum die noch fehlen und was passieren könnte. Worüber wir jetzt noch nicht so richtig viel geredet haben.
Ich möchte noch mal kurz, bevor du auf den anderen Punkt kommst, hat man jetzt diesen Sieg erzwungen oder war das eine der wenigen Möglichkeiten in einer Halbzeit, in der sich beide Mannschaften eigentlich neutralisiert haben und Daniel Thun den einen Punkt genommen hätte?
Zweiteres.
Ja.
Das ist also Antwort B.
So wirklich erzwungen würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich meine, momentan funktioniert es halt und solche Dinge passieren. Und ich glaube, auch über diesen Elfmeter wäre deutlich weniger diskutiert worden oder wenn nicht so emotional diskutiert worden, wenn nicht der Zeitpunkt noch auch dazu kommt. Ne? Also ich meine, wenn das halt so kurz vor Ende des Spiels ist, dann ist das halt die Entscheidung, mehr oder weniger.
Ja, da unterschätzt du, glaube ich, Alexander Zorniger ein wenig.
Der hat ja schon zur Halbzeit da.
Ich glaube auch.
Da ja auch der Jöllenbeck, der Schiri, kommt ja auch nicht so gut weg in der allgemeinen Bewertung.
Ja, wobei ich auch sagen muss, dass es irgendwie als Fortuna-Fan einem da auch sehr, sehr schwer fällt, nicht auf der Seite des Schiedsrichters zu sein, wenn es halt in einen Disput mit Rashid Azouzi geht. Also der hat ja hier wirklich sehr, sehr viel verbrannte Erde hinterlassen und ist man ja irgendwie immer ganz froh, dass der halt irgendwie dann wenigstens, dass der halt irgendwie weiterhin führt ist und nicht irgendwo anders sein Unwesen treibt. Aber wenn er dann halt wieder den Schiedsrichter angeht, muss ich dann irgendwie, dann springe ich doch irgendwie automatisch immer erstmal dem Schiedsrichter bei, glaube ich.
Lou, Respekt ist keine Einbahnstraße. Ja. Und der 18-jährige Spieler, der hat dieses Spiel alleine verloren. Ja, das muss man jetzt auch mal sagen.
Außerdem, Lou, würde ich jetzt auch nochmal einen großen zeitgenössischen Politiker zitieren, und der Zorniger verdient bestimmt mehr als du. Also ich denke, du solltest besser verdienenden Leuten einfach ein bisschen Respekt entgegenbringen, Lou. Das bist du dem schuldig. Deswegen, Respekt, keine Einbahnstraße.
Also wer jetzt hier nicht weiß, worüber wir reden, große Empfehlung, geht nochmal kurz zu YouTube oder wohin auch immer und schaut euch die zweite Hälfte der Pressekonferenz nach dem Spiel an. Da werdet ihr relativ wenig von dem hören, was Daniel Thun zum Spiel zu sagen hat. Das kann man sich natürlich auch immer anhören. Das ist eher am Anfang. In der zweiten Hälfte hört man dann sehr viel Zorniger halt sprechen. Und um es ganz kurz zusammenzufassen, erfordert halt irgendwie nochmal besonderen Respekt gegenüber den Trainern ein, womit er vielleicht ja auch wirklich gar nicht so Unrecht hat. Also vor allen Dingen auch Respekt von Seiten der Schiedsrichter kann man mitgehen. Je nachdem, was da jetzt irgendwie auch so passiert ist, was vielleicht irgendwie auch sonst mal passiert, haben wir das, glaube ich, auch schon alle durchaus mal mitbekommen, dass man das Gefühl hat, dass da die Schiedsrichter etwas zu schnell irgendwie bei den Karten sind, gerade gegenüber Trainern. Da hat Zorniger schon auch einen Punkt. Das ist wirklich ein sehr, sehr emotionaler Sport und ein emotionales Spiel ist, wo halt viel dranhängt. Ja, und das Schöne ist, dass halt einfach dann Zorniger sich halt auf dem Absatz umdreht und halt einfach vom Allerfeinsten gegen den Schiedsrichter ledert, gegen die Schiedsrichterzunft allgemein und dann letztendlich halt, nachdem er halt, glaube ich, vor 3 oder 4 Wochen halt schon mal einen Teenager aus seinem auf den Torwart komplett rausgeworfen hat, macht er das dann halt dieses Mal mit, ich glaube, mit dem rechten Flügelspieler, mit Münz auf jeden Fall, auch ein blutjunger Spieler, den er halt kurz vor Ende nochmal eingewechselt hat und sagt dann im Grunde auch, dass halt man halt eben zur Hälfte wegen des Schiedsrichters verloren hat und eben zur anderen Hälfte, weil dieser Spieler mehrfach ausgerutscht ist und am Ende halt diesen Ball herschenkt. Und es ist einfach ein absolutes Gesamtkunstwerk, diese Pressekonferenz. Also wirklich große Empfehlung, schaut euch das nochmal an.
Also mein Lieblingselement ist, dass Daniel Thun irgendwann anfängt, an seinem Handy zu daddeln.
Das ist super.
Diese 7 Minuten lohnen sich, auch wenn wir jetzt natürlich viel gespoilert haben. Aber okay. Apropos Spoilern, wir haben diverse Male gespoilert, dass wir noch über Schitter Appelkamp reden wollen. Dass, nachdem wir das jetzt
Ich muss kurz dazwischen. tatsächlich, wo wir jetzt
Tim gerade... Tim, der verhindert das. Tim ist quasi der Daniel Tune dieses Podcasts.
Ich bin ja immer für die Klatschspalte in diesem Blog, weil ich gleich aus einem Blog zitieren werde, in diesem Podcast zuständig. Und ohne Christina vom Dorf kommen wir heute hier nicht aus der Folge raus. Ich weiß nicht, ob euch der Name Christina von Dorf ein Begriff ist. Das ist auf jeden Fall die Ehefrau von Herrn Zorninger, die tatsächlich auf Instagram ihre Gemeinde hat abstimmen lassen, ob sie denn den Namen Zorniger annehmen soll. Nachdem sie nun den Namen Zorniger angenommen hatte nach ihrer Hochzeit mit Herrn Zorniger, hat sie sich das Pseudonym Christina vom Dorf zugelegt und schreibt darüber, wie es ist, vom Dorf zu kommen. So Grüße nach Fürth. Sie kommt nicht aus Fürth, aber sie ist eine überzeugte Dörflerin. Was ich aber sehr schön finde, ist, sie schreibt tatsächlich auf ihrem Blog, und ich habe köstlich gelacht, dass sie nicht nur auf Instagram nachgefragt hat, ob sie denn vor der Hochzeit, ob sie denn ihren Namen ändern soll, weil das hätte ja auch die Nachteile, dass sie, wenn sie dann ein Buch unter dem Namen veröffentlicht, immer auf der zweiten Google-Seite erst ist, weil man immer ihren großartigen Mann als erstes finden würde. Sie hat sich auf jeden Fall entschlossen, weil der Name toll ist, und sie gibt zu bedenken, dass sie ja jetzt nicht, und das möchte ich noch eben zitieren, und dann sind wir bei Christina vom Dorf durch, dass sie jetzt nicht Frau Pimmelkopf, Frau Fickbaum oder Christina Ritze heißt. Das wäre... Hätte sie sicherlich nicht gemacht. Diesen Namen finden sich tatsächlich in Telefonbüchern wieder, sagt sie. Aber beim Namen Zorniger gibt es nicht viel auszusetzen. Und deshalb konnte ich auch nicht erwarten, diesen Namen voller Stolz anzunehmen.
Ja. Okay. Also setze hier random Schimpfwort ein. Es ist ja nicht Christina Hurensohn.
Ja, super. Ja, vielen Dank für diese Information. Ja. Ach du meine Güte.
Ja.
Sollen wir jetzt diesen Blog-Eintrag auch noch empfehlen? Oder?
Ja, Christina vom Dorf, kann man schon mal googeln. Haben wir
alles Wichtige jetzt schon davon gehört?
Ja. Nein, das macht schon Spaß.
Wie kriegen wir denn jetzt
zum Tabellenführer vom Düsseldorf gehen wir wieder zurück.
Wenn wir über Namen sprechen, dann könnte man natürlich über den fantastischen Namen im Kader der Fortuna sprechen, das ist immer noch Schinter Karl Appelkamp.
Was ist da los? Der spielt dann den Tag später in der zweiten, das heißt, so doll verletzt wird er auch nicht sein, dass man ihn komplett schonen möchte. Also ne, man kann ihn langsam wieder ranführen, finde ich völlig nachvollziehbar. Aber ich glaube, in der Regionalliga kann es auch auf die Knochen geben. Also so vorsichtig ist man dann anscheinend ja nicht. Hat es jetzt damit zu tun, dass man eben in diesem Spiel gegen Fürth ausschließlich über die Außen kommen wollte und Johannesson einfach der Kilometerfresser ist, der von vorne bis hinten durchspurtet und dann am Ende natürlich auch noch dieses Happy End serviert bekommt und dieses Geschenk annimmt. Ja. Oder ist er so weit, also passt er gerade nicht zur Spielidee, weil ich fand ja auch gegen Köln hat man ja durchaus gemerkt, was er für Qualitäten hat und was er der Mannschaft geben kann, vor allem durch seine Pässe und seine Übersicht. So, wieso spielt der in so einem Moment, wo gar nichts geht, nach vorne überhaupt nichts passiert? Warum spielt der keine Rolle? Schon schwierig.
Ja, also meine Vermutung wäre, aber das ist natürlich jetzt auch generell viel Vermutung, weil wir natürlich nicht komplett informiert sind über den Fitnesszustand. Meine Vermutung ist, dass es halt wirklich im Augenblick noch nicht für einen Startelf-Einsatz reicht. So, das ist dann irgendwie mal das, womit wir beginnen. Dann sitzt er halt gegen Fürth auf der Bank, alles gut. Gegen Köln hat er halt jetzt in seinem ersten Einsatz, wo er wieder reingekommen ist, in ein paar Minuten sehr gut ausgesehen, hat er das Spiel verändert, hat einen großen Einfluss gehabt.
Und es ist gehabt. Aus Versehen. Aber er hat einen guten Pass gespielt vor dem Flanken.
Ja, aber das eben in einer Phase, wo man halt komplett von der Spielidee, die man bisher in dieser Saison gehabt hat, abgewichen ist, weil man eben in den Schlussminuten zurückgelegen hat. So, und dann ist halt, glaube ich, die Frage, wenn er halt gegen Fürth nicht spielt, von Beginn an, beschäftigt man sich, wenn eben erstmal der Spielplan so aufgeht, und wir haben das ja mehrfach angesprochen, dass der Plan eigentlich erstmal aufgegangen ist, die ersten 45, 60 Minuten lang, er eigentlich erst so ab der Funkelviertelstunde damit auch man ihn halt reinbringt. Und hat man sich halt dagegen entschieden, anscheinend, was ja irgendwie eine Sache ist, die wir halt schon häufiger gesehen haben. Ne? Also ja zum Beispiel auch im Relegationsspiel, dass wo Schinter ja auch einfach die ganze Zeit auf der Bank gesessen hat im Spiel, dass man sich in so Phasen, wo man tief hinten reingedrückt wird, in den tiefen Block, aber eigentlich halt mit dem Ergebnis, wie es in dem Augenblick ist, relativ zufrieden ist, dass man sich dann da nicht entscheidet, aufs Risiko zu gehen, bei Daniel Thun oder beziehungsweise dem ganzen Trainerteam, sondern dass man sich dann eben dazu entscheidet, auf diese Widerstandsfähigkeit der Mannschaft zu setzen, dass sie halt eben viel aushalten kann, viel aushalten muss, und dass man dann eben ja vielleicht mit einem Konter in den tiefen Raum hinein oder eben über die Flügel dann irgendwie mal diese Nadelstiche setzen kann, dass man aber eben das Risiko dass man aber eben nicht bereit ist, das Risiko einzugehen, irgendwie nochmal an der Statik dann großartig was zu verändern, indem man halt mit Appelkamp einen Spieler reinbringt, der dann halt wirklich nochmal viel verändert, der dann halt irgendwie Bälle bekommen muss, weil man wahrscheinlich einfach der Mannschaft nicht so richtig zutraut, dass sie es dann halt irgendwie auch schafft, sich auf Appelkamp einzustellen, ihn halt mit Bällen zu füttern und vor allen Dingen aber, glaube ich, auch Appelkamp diese Anspielstationen zu liefern, weil man darf halt nicht vergessen, gerade jetzt in dem Fürth-Spiel, diese Möglichkeit für Appelkamp, einen Ball in den Raum reinzuspielen, in den dann halt ein schneller Flügelspieler wie Rossmann oder Niemetz halt reinläuft, ist dann halt irgendwann nicht mehr gegeben, weil beide, weil beide halt müde sind und ausgewechselt werden. Und du musst eigentlich diese beiden, du musst die halt beide auswechseln und hast, glaube ich, auch die ganze Zeit auf dem Schirm, dass die rausgenommen werden müssen. Bringst dann halt irgendwie mit Van Brederode halt irgendwie einen neuen Spieler auf dem Flügel, bringst dann mit Klaus jemanden, der halt weniger Tempo hat, und willst dann, glaube ich, einfach nicht in dieser vorderen diagonalen Achse halt irgendwie noch weitere Sachen verändern, die halt irgendwie die Mannschaft nicht gut kennt oder wo sie halt nicht drauf eingerichtet ist. Gegen Köln machst du das, weil du nichts zu verlieren hast, aber gegen Fürth hast du halt was zu verlieren.
Würde aber bedeuten, deine Ausführung, dass die Einsatzzeit für Schinter Appelkamp bei einem weiteren Saisonverlauf wie bisher in den nächsten Wochen recht begrenzt sein wird, deiner Prognose nach?
Jein, also ich glaube, es werden wieder personelle Ausfälle kommen. Ich glaube, dass mit jeder weiteren Trainingswoche, mit jeder Länderspielpause wird man halt eben versuchen, auf dieses stabile, defensive Konzept, das man halt hat, auf diese Eingespieltheit, auf diese Defensive, wird man halt versuchen, mehr Offensive draufzusetzen. Das ist ja bei den meisten Mannschaften so, dass sich sowas halt dann irgendwie im Laufe einer Saison irgendwie entwickelt. Ich meine, das Gegenbeispiel sehen wir halt gerade bei Köln, so, da klappt es halt offensiv ganz hervorragend, aber defensiv halt irgendwie nicht so ganz. Also ich glaube, da sind wir als Fortuna Düsseldorf halt in dieser besseren Position, dass du eben diese Einzelkönner, Offensiven halt eben noch hast und halt einfach vorsichtig einbauen kannst und der Mannschaft eben von Spieltag zu Spieltag langsam immer mehr Offensive halt zutrauen kannst. Ich glaube, dass halt, ne, ich meine, jetzt kommt halt das Spiel gegen den HSV, dann kommt halt die Länderspielpause, und ich glaube, danach werden wir halt schon viel, viel mehr offensives Wagnis bei der Fortuna sehen, und wir werden auch mehr Schinter Appelkamp danach sehen, was auch damit zusammenhängen wird, dass danach die Gegner rein von der Papierform her einfacher werden. Da werden Gegner sein, die sich viel, viel tiefer hinten reinstellen. Da werden wir noch sehr, sehr viel Schinter-Appelkampf sehen, wenn es dann irgendwie gegen Regensburg geht, gegen Preußen, Münster und so weiter. Also ich würde da jetzt ehrlicherweise mir nicht so viele Gedanken drüber machen. Trotzdem ist das natürlich eine Sache, die man unbedingt auf dem Schirm haben muss, weil ja, ich glaube, Appelkamp ist jetzt natürlich auch schon mehrfach mit Daniel Thun so ein bisschen, ja, jetzt gar nicht vielleicht so im 1:1 aneinander geraten, aber es ist da, glaube ich, schon noch irgendwie einer der Spieler, die halt, der halt eher etwas unzufriedener damit ist. Ich glaube,
ja, weil er halt gar nicht häufiger ins Hintertreffen ein bisschen gerät. Das
ganz
ist
genau
einfach ein Fakt.
Das ist einfach häufiger passiert. Und ich glaube, gerade wenn dir das halt in diesem Relegationsrückspiel halt passiert und dieses Spiel dann auch noch verloren geht in dieser Konstellation, das nagt dann vielleicht nochmal extra bei dir. Ich kann nur hoffen, dass Appelkamp das als positive Motivation genutzt hat und nutzen wird. Aber wie gesagt, also ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass das halt eben gerade eher nur eine Momentaufnahme ist, weil eben das andere gerade gut funktioniert, beziehungsweise gut zu funktionieren scheint. Und dass der Rest dann irgendwie, das kommt dann halt irgendwie in den Wochen danach, weil man eben auch nicht vergessen darf, wenn man jetzt stark auf Appelkamp bauen würde und mehr oder weniger das Ganze, also wenn man einfach in so einem frühen Zeitpunkt der Saison sehr viel um ihn herum aufbaut und er halt ausfallen sollte und er fällt halt häufig aus, gibt es eben an dieser Kaderposition niemanden mit diesem Fähigkeitenprofil. Also Appelkamp ist einer der wenigen Spieler im Kader, die man eigentlich gar nicht ersetzen kann, ohne halt das ganze Spiel umzustellen, weil Appelkamp Sachen kann, die sonst halt niemand kann. Und sonst hast du ja eigentlich für jede Position mindestens einen Ersatzspieler, aber für die 10 hast du halt eben nur ihn.
Ja, dann war das ja im Prinzip schon mal die leichte Vorausschau über das nun anstehende Spiel gegen den HSV hinaus, dass wir da mehr Appelkamp wagen werden, wahrscheinlich nach der Länderspielpause, so deine Prognose. Aber vor der Länderspielpause wartet nun der HSV und wie immer haben wir da tatkräftige Unterstützung, wenn wir jetzt auf das Spiel vorausschauen.
Ja, und wie jedes Jahr, wenn es gegen den HSV geht, ist mal wieder der Christian bei uns zu Besuch. Eine wirklich wohlbekannte Stimme hier im Podcast. Hallo Christian.
Moin, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, wir freuen uns sehr, dass wir uns hier wieder die Expertise zum HSV abholen dürfen. Dann natürlich zuerst einmal die Frage, in welcher Stimmung erreichen wir dich gerade? Kommst du aus diesem Wochenende heraus nach dem 2:2 gegen Paderborn?
Ja, sehr gemischt, würde ich sagen. Also auf der einen Seite hat man es, glaube ich, geschafft, gegen einen ganz guten Gegner nicht zu verlieren. Auf der anderen Seite muss man ja auch feststellen, dass man jetzt wieder das zweite Spiel in Folge nicht gewonnen hat. Und die allgemeine Stimmung, würde ich sagen, ist schon, das ist doch ein bisschen wenig jetzt. Und ich sag mal so, wenn es jetzt irgendwie gegen eine etwas schlechtere oder erfolglosere Mannschaft gehen würde, wie gut die Fortuna wirklich ist, weiß ich zumindest ja noch nicht. Ihr ja vielleicht schon. Dann wäre ich, glaube ich, ein bisschen entspannter, was das Wochenende angeht. Aber jetzt fühlt sich das Ganze schon so ein bisschen an, als könnten die beiden nächsten Wochen, also gegen die Fortuna und dann gegen Magdeburg, wenn ich das richtig weiß, durchaus schon mitentscheiden werden, in welche Richtung so die Lage geht oder die Sache geht im ersten Teil der Saison.
Wie ist denn eigentlich so der generelle Saisonverlauf gewesen? Wie ist man so aus der Sommerpause rausgekommen? Also es hat ja schon auch viel Wechsel gegeben beim HSV, gerade letzten Frühling dann auf der Trainerposition. Wie immer hat es natürlich auch irgendwie den einen oder anderen Transfer im Kader gegeben. Ist man genau wie eigentlich alle anderen letzten Jahre in der zweiten Liga davor in diese Saison reingegangen mit dem Anspruch, eigentlich aufsteigen zu wollen, fast aufsteigen zu müssen und der Nummer 1 Favorit der zweiten Liga zu sein? Oder ist das dieses Mal ein bisschen anders gewesen?
Ich würde sagen, es ist ein bisschen zwiegespalten. In den ersten Wochen war es noch so ein bisschen unschlüssig. Also man war schon so selbstbewusst, dass man gesagt hat, dass man aufsteigen möchte. Dann hat man vor allem in den letzten Tagen und Wochen der Transferphase nochmal ordentlich zugeschlagen, auch mit durchaus prominenten Namen. Und ich glaube, spätestens seitdem ist dann klar, also das sagt zumindest jeder Sky-Kommentator jedes Wochenende, dass es der stärkste Zweitligakader des HSV aller Zeiten sei und dass man ja mit dem auf jeden Fall aufsteigen müsste. Und so richtig viel dagegen spricht jetzt eigentlich nicht in der Theorie, dass das, also der Kader ist schon wirklich breit und auch in der Spitze sehr breit. Wie ist man reingekommen? Das erste Spiel war ja auswärts in Köln, da war ich auch vor Ort. Und das war zwar spielerisch nicht besonders überzeugend, aber man hat es geschafft zu gewinnen. Und da war ja auch noch nicht ganz klar, wie der FC so drauf ist. Und danach war es so ein bisschen durchwachsen. Gegen Hertha unentschieden, gegen Hannover dann verloren. Relativ überzeugend im Pokal gewonnen. Und dann zwei hohe Siege. Und dann dachte man eigentlich, ach ja, jetzt läuft das ja alles, gerade weil der Kader so weit ist, also breit ist. Und ja, dann kamen jetzt halt die beiden Unentschieden. Und ja, deswegen ist es so ein bisschen unklar. Und ja, ich glaube, was das was interessant ist, es gibt nicht so richtig eine Startelf, die sich schon rauskristallisiert hat. Also Baumgart versucht so ein bisschen zu rotieren und auch das auf den Gegner anzupassen. Das führt dann, glaube ich, manchmal noch so ein bisschen zu wenig Eingespieltheit auf so manchen Positionen. Und ich würde sagen, der Anspruch muss jetzt schon sein, eigentlich aufzusteigen, gerade weil ich noch nicht den Eindruck habe, dass da jetzt die 2 bis 3 Übermannschaften vor uns stehen. Außer der Fortuna natürlich, die für mich komplett unverständlich mit so großem Vorsprung schon weggezogen ist.
Das ist aber nur deine beschränkte Hamburger Sicht. Ja, die Fortuna ist natürlich einfach über den Dingen schweben und vollkommen zu Recht auf Platz 1. Was ich interessant finde, du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, Baumgart stellt sich auf den Gegner ein, stellt viel um, hat noch nicht die Startelf gefunden, vielleicht will er sie überhaupt finden mit dem Kader, ist ja nur eine Frage vielleicht auch. Das führt jetzt zu einer größeren Frage, denn wenn ich mir so die Statistiken angucke, außer so Ballbesitz, da ist der HSV sehr weit weg von der Fortuna, nämlich irgendwie bei 55% Ballbesitz hat man beim HSV und die Fortuna 48%, ist es schon sehr ähnlich, würde ich denken, viele. Also man ist jetzt nicht, Tim, du siehst es nicht so?
Nein, also ich wollte auf jeden Fall Christian gleich nochmal fragen und die Frage schiebe ich jetzt hinterher, ob nicht Aufstiege und Meisterschaften auch mit der Abwehr gewonnen werden. Also ich meine, zu null hat man einmal gespielt in der gesamten Saison.
Das stimmt aber. Das liegt aber auch daran, dass der HSV halt einfach unverhältnismäßig. Ich glaube halt, zum Beispiel bei den erwarteten XG-Werten gegen sich, ist der HSV relativ nah bei der Fortuna. Die Fortuna hat die Tore noch nicht kassiert. Der HSV hat quasi alles kassiert, was man kassieren konnte. Also auch da ist der HSV eigentlich besser als vielleicht die Saison bisher gezeigt hat. Also sie lassen zumindest dem Gegner nicht so viele Chancen zu. Es gibt vielleicht Gründe dafür, warum der Gegner diese Chancen dann gegen den HSV besonders gut verwertet. Das weiß ich jetzt nicht. Ja? Aber was für ein Fußball lässt denn Baumgart spielen? Oder auch die große Frage, also wie hat denn der HSV den Walter-Ball hinter sich gelassen? Hat er ihn überhaupt hinter sich gelassen? Und wie findet man das immer noch in der Mannschaft oder eben auch nicht? Das ist ja ein interessanter Übergang von so einem Baumgart, der halt übernimmt von so einem Trainer, der jahrelang diesen Verein geprägt hat.
Ich würde sagen, dass man den schon hinter sich gelassen hat. Da könnte man jetzt auch sagen, leider sehr schnell auch die guten Aspekte hinter sich gelassen. Also den dominanten Ballbesitzfußball vermisse ich schon manchmal ein bisschen. Ja, ich glaube, zum Ende der letzten Saison hab ich eigentlich auch sowas gesagt wie, ja cool, jetzt hat man es irgendwie geschafft, innerhalb von 3 bis 4 Wochen, dass es überhaupt keinen Offensivplan mehr zu geben scheint. Also da muss ich jetzt aber sagen, da scheinen sich Baumgart oder das Trainerteam was überlegt zu haben in der Sommerpause. Also es gibt jetzt durchaus einen Plan, würde ich sagen. Was ganz spannend ist, wir spielen jetzt mit einer Dreierkette oder einer Fünferkette, je nachdem, wie man das so sieht. Das ist neu. Das gab es, glaube ich, im letzten Jahr oder in den letzten Jahren sehr, sehr selten. Und was interessant ist, davor spielen 2 Sechser mit Jonas Meffert, der Gott sei Dank geblieben ist, trotz des Angebots von Tim Walter, der ihn nach Hall holen wollte. Und El Fadli und ja, im Prinzip ist das auch so ein bisschen die Herangehensweise, beziehungsweise daraus ergibt sich meiner Meinung nach auch so ein bisschen das eine Problem, das man hat, nämlich man spielt jetzt nur nominell mit 5 Defensiven, also mit 3 Verteidigern und 2 Sechsern und möchte aus einer stabilen Defensive rauskommen, kriegt dafür aber zu viele Gegentore. Also das habt ihr gerade schon angesprochen. Das mit dem 0-0-Spielen klappt sehr selten und passieren dann doch noch häufig zu viele auch einfache Fehler. Und ja, dadurch, dass da aber eben 5 Defensive auf dem Platz stehen, klappt das dann mit dem Offensivspiel aus eigenem Ballbesitz meistens nicht so gut. Also vor allem nicht über längere Phasen. Also der HSV hat dann immer mal wieder gute Phasen, häufig auch erst, wenn sie hinten liegen oder wenn das oder zum Ende des Spiels. Aber man schafft es nicht so richtig, in den eigenen Ballbesitz zu kommen, meiner Meinung nach, und daraus was zu machen. Die Umschaltsituation spielt man ganz gut aus dieses Jahr. Also das ist neu, würde ich sagen. Und was auch sehr neu ist, die Standards sind gut. Also ich glaube, über die Standardsituation des HSV habe ich mich auch hier wahrscheinlich schon mal aufgeregt, so oft, wie ich mich darüber aufgeregt habe. Und die sind tatsächlich besser geworden. Und erstaunlicherweise nicht, weil da die jetzt jemand anders schießt, sondern einfach, weil man das anscheinend trainieren kann. Das war mir neu, aber das ist ganz gut. Was eben auch ganz interessant ist, man spielt jetzt mit 2 nominellen Stürmern, also jetzt am Wochenende erstmals mit Glattel und Selke von Anfang an, vorher meistens mit Königsdörfer und Glatzel. Und vielleicht, um noch auf die Spielweise noch weiter einzugehen, wir haben halt jetzt 2 Schienenspieler auf links und auf rechts. Und bislang versucht Baumgart das immer zu machen, dass einer von den beiden eher defensiver ist und einer eher offensiver. Also bislang war das oft auf der rechten Seite Silvan Hefti, den man im Sommer verpflichtet hat. Der ist eigentlich eher so ein für mich klassischer Rechtsverteidiger in der Viererkette. Und links dann eben Fabio Baldé oder Jean-Luc Dompé. Und jetzt am Wochenende erstmals mit auf links außen Noah Katterbach, was alle, glaube ich, überrascht hat, der aber direkt das 2-2 vorbereitet hat. Und also mit einer defensiveren Variante auf links hinten und dann rechts mit Emir Sahiti, den man auch neu verpflichtet hat, der eher so ein klassischer rechter Außenspieler ist mit Zug zum Tor und relativ viel Dribbelstärke. Also das scheint so ein bisschen die Idee zu sein, dass man das so ein bisschen so ein bisschen schief sich überlegt. Ob das dann immer so gut klappt mit dem Personal, ist dann nochmal eine andere Frage.
Und wenn du sagst, es gibt dann quasi diesen defensiven Block, also ich fühle mich schon durchaus an viele Sachen auch bei der Fortuna erinnert, bei den Sachen, die du gerade so erzählst. Du sagst ja, es klappt noch nicht so gut mit dem Spiel nach vorne. Kann man denn erkennen, wie der Plan ist nach vorne? Also versucht man schnell eben diese Außenläufer anzuspielen oder über den offensiveren Part? Wie kommen die Bälle in die Doppelspitze? Theoretisch.
Ja, tatsächlich so ein bisschen das, was man klischee-mäßig Baumgart schon immer vorgeworfen hat. Viele Flanken soll es geben. Also gerne dann tatsächlich über die Seite, wo der Offensivere der beiden Außen steht. Was zwischendurch mal ganz gut funktioniert hat, das hatte ich ja eben schon angedeutet, waren so nach einem Ballgewinn schnell umschalten. Das hat jetzt aber zum Beispiel am Wochenende gegen Lausanne überhaupt nicht funktioniert. Also da das Pressing war meiner Meinung nach ziemlich halbgar, so dass man selten irgendwie überhaupt in die Situation gekommen ist. Wenn man das dann mal, wenn das dann mal klappt, mit dem Ballgewinn, geht es aber schneller als letztes Jahr auf jeden Fall oder die Jahre davor. Also das ist schon was, wo Baumgart, auch das kennt man ja schon aus Kölner Zeiten, ziemlich Wert drauf legt. Ja, ansonsten ist es vor allem viel versuchen auf, also tatsächlich, wenn Dompe spielt, über links außen durchzubrechen und auch als Baldé auf links außen gespielt hat, war es genauso. Und dann entweder hoch zu flanken auf Glatzel oder Selke oder Königsdörfer oder so selber abzuschließen. Auch das hat Dompe schon gemacht, aber das ist so ein bisschen das, was man offensiv versucht.
Ganz kurz, bevor Tim was sagen kann. Also der HSV hat 16 Tore geschossen, das ist Platz 2, und hat 8 kassiert, das ist Platz 4. Also es ist schon, es gibt einen gewissen Anspruch, und vielleicht gerade, wenn man halt aus einem Walter-Ball herauskommt oder so, ne, vielleicht hätte man noch mehr machen können, aber es ist jetzt nicht total schlecht. Ne? Aber Tim.
Ja, ich wollte nochmal auf die Spielweise nochmal nachhaken. Also tatsächlich, wenn man so sich anguckt, wo die Abschlüsse genommen werden von HSV, das deckt sich genau mit dem, was du beschrieben hast. Also mit Abstand ist man der Verein in der zweiten Liga, der am meisten aus dem Torraum zu Abschlüssen kommt, mit Abstand. Und man schießt am wenigsten von allen Zweitligateams von außerhalb des 16ers. Da wäre meine Nachfrage, weil die Spielweise so angelegt ist, wie du es beschrieben hast, oder auch, weil mit Laszlo Benes ja jetzt auch vielleicht jemand, der aus der zweiten Reihe schießen könnte, weg ist? Oder kann das der, wer spielt da hinter den Spitzen? Karabec auch?
Der sollte das auch können. Laszlo Benes fehlt an der Stelle auf jeden Fall. Ich glaube, was auch noch dazu kommt, ist, dass Miro Muheim, der auch relativ häufig mal von Weitem aufs Tor schießt, jetzt halt den linken Innenverteidiger gibt in der Dreierkette und nicht mehr den linken Außenverteidiger. Das heißt, der schafft es leider nicht mehr so oft nach vorne. Ja, ich glaube schon, dass das sonst eher Konzept ist, dass man nicht mehr so viel versucht, aus dem Rückraum abzuschließen. Kurz vielleicht zu Jans Einwand. Das stimmt mit den Toren. Ich glaube, was das Problem ist, da sind ja 4 Stück gegen Münster dabei, wenn ich das noch richtig weiß, und 5 gegen Regensburg. Von den 5 gegen Regensburg waren, glaube ich, 3 in der Schlussphase, wo die wirklich komplett aufgelöst waren und wobei Dompe halt alles hingehauen hat. Ich glaube, es fühlt sich halt vor allem so an, weil man relativ effektiv war, außer im Spiel gegen Lautern in der Schlussphase. Also sonst hat man häufig halt aus relativ wenig viel gemacht, war zumindest mein Eindruck. Ich habe das jetzt leider nicht mehr mit Zahlen unterlegen können, aber es fühlte sich halt auch so an, dass man so eigentlich nur so eine halbe Stunde richtig mal Druck gemacht hat oder ins aktiver geworden ist. Und da hat man dann oft ein Tor geschossen und dann ist das gut gegangen. Aber es fühlt sich selten so an, als würde man in so ein Spiel reingehen mit: Hallo, wir gewinnen das jetzt hier heute. Wenn man das mal gemacht hat, lief das dann auch ganz gut, aber man will das, glaube ich, auch nicht immer, was auch an den guten Gegnern durchaus liegen könnte in den letzten Wochen. Und ich hoffe ja so ein bisschen darauf, dass man das jetzt am Wochenende gegen Fortuna einfach auch erstmal lässt, weil die Fortuna kann ja auch mal kommen.
Du hast vollkommen recht, wenn man die XG-Werte nimmt von FBref, hat die Fortuna mehr, einen höheren XG-Wert als der HSV. Also 1,5 mehr XG-Tore, das ist relativ viel. Dafür, dass der HSV 5 Tore mehr hat, tatsächlich geschossen hat als die Fortuna. Ja, also das, da bestätigen die Statistiken deinen Eindruck und das ist vielleicht auch ganz gut, dass wir darüber geredet haben.
Wir haben jetzt so ein bisschen über die Spielweise und was sich so geändert hat unter Baumgart geredet. Du hattest auch schon angedeutet, dass man vom besten HSV-Kader aller Zeiten gesprochen hat oder irgendeinen Sportreporter, der auch wahrscheinlich von der besten Liga aller Zeiten, zweiten Liga aller Zeiten sprechen würde. Wie siehst du das selber? Also wie sieht es an der Neuverpflichtungsfront aus, so als erstes Zwischenfazit? Was hältst du von den Neuzugängen, die der HSV verpflichtet hat?
Ich habe eigentlich einen ganz guten Eindruck bei den meisten. Also Adam Karabetz, den du ja eben auch schon angesprochen hast, ist halt so ein bisschen der Benisch-Ersatz, so ein relativ klassischer Zehner, der, wo man merkt, der kann super viel mit dem Ball, der kann flanken, der sieht den Mitspieler.
Da muss ich kurz einwerfen, ist die gute Ausbildung, kommt aus der Jugend von Bohemians 1905 Prag, von daher, ja.
Sehr schön. Der ist ja auch, glaube ich, erst 21 oder 22, wenn ich das richtig weiß. Also da merkte man auch, der hatte auch jetzt schon seine Phasen, wo er da ein bisschen abgetaucht ist. Grundsätzlich also fand ich den aber sehr vielversprechend. Daniel El-Fadli hat schon relativ früh gezeigt, warum er den unbedingt schon letztes Jahr eigentlich haben wollte, Magdeburg ihn aber nicht hat gehen lassen. Also der ist so ein, finde ich, ein super solider Sechser, der aber auch, also der mal, der dazwischen haut, aber auch einen guten Ball spielen kann und auch, glaube ich, von der Persönlichkeit her gut was mitbringt. Also das ist ein sehr bodenständiger Typ. Gab auch eine Folge des HSV-Podcasts mit dem, wo der erzählt, in welchen Ligen der vor 3-4 Jahren noch gespielt hat. Ich glaube, das passt gut. Silvan Hefti hatte ich eben auch schon angesprochen. Ist mir noch nicht ganz klar, was der am besten kann oder was der können soll. Der hat, glaube ich, ein Spiel als rechter Innenverteidiger gespielt. Da fand ich ihn besser als rechten Außenverteidiger, weil ich ihn offensiv so nur so mäßig dynamisch fand. Emir Sahiti hatte ich eben auch schon angesprochen. Man merkt schon, wir haben viel eingekauft. Recht torgefährlicher und dribbelstarker Außenspieler, also genau den ich auf jeden Fall noch haben wollte. Also so ein bisschen den Dompe auch für die andere Seite, weil das war in den letzten Jahren eigentlich immer das Problem, wenn Dompe und Jatta ausgefallen sind, war halt niemand da, der da spielen konnte so richtig. Marco Richter habe ich nicht so ganz verstanden, warum man den unbedingt ausleihen musste. Glaube, war so ein bisschen, war halt da und hat viel Erfahrung und schießt auch manchmal aufs Tor. Hab mich mit so ein, zwei Hertha-Fans unterhalten und da war die Meinung divers, würde ich sagen. Also der hat jetzt ein Spiel von Anfang an gemacht, da also habe ich jetzt nicht unbedingt gesehen, warum das sein muss. Und dann natürlich Davy Selke, den man, glaube ich, nicht beim Gegner haben möchte, bei dem ich ein bisschen gehofft habe und weiterhin hoffe, dass es so gut läuft mit Glatzel und Königsdörfer, dass er nicht ständig spielen muss, weil ich schon finde, dass man mit Glatzel und Selke vorne sehr eindimensional wirkt. Und das hat man in der ersten Halbzeit am Wochenende auch gesehen. Wenn da die Flanken nicht kommen, dann hängen die schon ziemlich in der Luft. Gleichzeitig hat er halt schon seine Buhnen jetzt auch gemacht. Also das muss man einfach so sagen. Der hat ja im 16er schon seine Qualität. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Also man merkt, der Kader ist auf jeden Fall in der Spitze breiter geworden, würde ich sagen. Vor allem, weil man auch wenig abgegeben hat. Was ein bisschen schade ist, ist, dass dann für die Talente, von denen man sich so ein bisschen erhofft hat, dass sie jetzt mehr Spielzeit bekommen, wo kein Platz mehr ist. Also Nicolas Oliveira, echt talentierter Außenverteidiger, und Bilal Yacinkaya, der auch U17-Weltmeister geworden war. Ich kann das immer nicht, mir nicht genau merken. Die waren eigentlich so ein bisschen nah dran am Profikader und die feine Zeit hinten rüber, weil eigentlich an jedem Wochenende diverse relativ harte Entscheidungen getroffen werden müssen, wer überhaupt mitfährt. Und ja, gleichzeitig merkt man jetzt gerade, wer auf der Bank sitzt. Also jetzt am Wochenende Reis, Ferrei, Königsdörfer, Dompe, Baldé, Richter, ist schon nominell erstmal eine krasse Bank, muss dann halt auch funktionieren. Also gegen Lautern hat super funktioniert. Da hat man auch gemerkt, die sind total heiß, wenn sie reinkommen. Mal schauen, wie man das dann am Laufen hält, so einen großen Kader mit vielen Spielern mit Startelf-Ambitionen.
Also auch da, ich sehe ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten mit unseren Fortuna-Analysen schon wieder. Die Bank, die eine echte Bank ist und so. War das denn eine Analyse, die nach der letzten Saison getätigt wurde, dass der Kader nicht breit genug war, weswegen man jetzt auch so viele Neuzugänge hat und gleichzeitig nicht so viele abgegeben hat? Oder ist es einfach, hat man einfach noch Spieler gekauft, weil man sie kriegen konnte?
Ich glaube, es war ein bisschen das Anpassen auf das, was Baumgart will. Also Baumgart möchte gerne eine Doppel-Sechs und Elfhardli, Meffert ist dafür eine gute Kombination, auch wenn man sich da schon die Frage stellen kann, ob das nicht ein bisschen viel dann ist an Defensiven. Das hatte ich ja eben schon gesagt, ob es dann nicht eigentlich vielleicht ein Reis oder Ferrei auch tun würde. Baumgart spielt gerne mit zwei Mittelstürmern, mit zwei richtigen. Andras Nemeth hat man das nach der Saison wohl nicht zugetraut, dass der der zweite Stürmer sein kann. Und ich glaube, Selke war halt einfach auf dem Markt. Und Sahiti hatte ich eben schon gesagt, du brauchtest noch einen richtigen Außenspieler für das System auch, der die Rolle da übernehmen kann. Karabetz ist der Ersatz für Benesch, relativ 1:1. Also Transfers habe ich alle eingesehen. Richter habe ich nicht so richtig eingesehen. Ach so, genau, wir haben noch einen Innenverteidiger geholt, der noch nicht gespielt hat. Jetzt peinlich, Perrin, glaube ich. Ich weiß es nicht. Der hat irgendwie bei seinem Verein, ich glaube Straßburg, ist der irgendwie rausgeworfen worden, weil er die Transferstrategie oder die Vereinsstrategie kritisiert hat, weil die von so einem Investor übernommen wurden und die wollten dann irgendwie nur noch Spieler unter 25 kaufen oder sowas. Ganz spannende Geschichte. Der hat aber noch nicht gespielt und soll auch eher nicht so ein spielstarker, schneller Verteidiger sein, was ich jetzt eigentlich erwartet hätte, sondern eher so ein solider, robuster, aber gut, so what.
Es wird es ja beim HSV nie geben, dass der Investor plötzlich irgendeinen Spieler holt. Schon gar keinen, der unter 25 ist, nur über 35. Van der Vaart vielleicht nochmal zurückholen. Jetzt kommen wir mal zurück zu Fortuna und dem Spiel am Sonntag. Wie kann denn die Fortuna den HSV knacken? Also wenn ich mir angucke, der HSV hat mehr Ballbesitz, das finde ich ja gut, weil das will die Fortuna ja bekanntermaßen nicht haben. Was sind so die Schwachpunkte, wo hat es bisher gehapert beim HSV? Und dann können wir ja vielleicht einsteigen und sagen, naja, wie sehen wir die Fortuna da aufgestellt, beziehungsweise was kann die Fortuna am Sonntag aufbieten?
Ja, ich würd versuchen, mich relativ stark hinten reinzustellen, glaube ich, wenn ich die Fortuna wäre. Ich würde trotzdem situativ vorne pressen. Matteo Raab hat am Wochenende einen spielentscheidenden Fehler gemacht und sah auch sonst nicht so richtig sicher aus. Daniel Heuer-Fernandes ist, glaube ich, noch krank, wenn ich das richtig oder verletzt, wenn ich das richtig weiß. Ja, ansonsten so ein bisschen der Klassiker, der auch schon im letzten oder im vorletzten Jahr galt, so mit so langen Bällen, wo die Innenverteidiger laufen müssen, ist das schlecht. Also Sebastian Schonlau, Miro Muheim und Dennis Hatzikadonisch haben alle ihre Qualitäten, die schnellsten sind sie nicht. Und gerade wenn dann der Außenverteidiger nicht mit nach hinten mitmacht oder halt Meffert und Elfhardli, die auch beide ihre Qualitäten haben, aber auch nicht so super schnell sind, glaube ich, sollte das die beste Option eigentlich sein. Also ja, das Spiel machen würde ich nicht, aber ich, also Ich glaube, wir unterhalten uns jetzt ja wirklich hier schon seit einigen Jahren über Spiele von Fortuna Düsseldorf, gerade auch zu Hause gegen den HSV. Und glaube, ich habe es noch nicht erlebt, dass die Fortuna in so ein Spiel reingegangen ist mit, oh, heute schießen wir die mal 3-0 aus dem Stadion.
Ja, aber da hat sich auf jeden Fall im letzten halben Jahr noch einiges geändert. Also das, was du jetzt beschrieben hast, ist genau die Spielweise, also wie Fortuna in ihre Punkte bisher eingesammelt hat. Dann fragen wir mal umgekehrt, was macht dir eigentlich noch Hoffnung fürs Wochenende?
Ich sehe keine Möglichkeit, wie der HSV dieses Spiel gewinnt.
Ich denke auch. Das
hat jede Analyse. Box gecheckt, jede.
Ich glaube, was Baumgart bislang wirklich ganz gut hinbekommen hat, ist sich auf den Gegner einstellen. Und ich meine, also sich jetzt auf die Fortuna einzustellen, ich glaube, das schafft man auch. Also die wird ja, also Tune wird ja nichts ganz Verrücktes machen vom Ansatz. Und ich meine, gegen Köln hat man es im ersten Spiel ganz gut gesehen. Da hat der HSV sich auch wirklich sehr viel zurückgehalten, hat versucht, defensiv sehr stabil zu stehen. Und naja, vielleicht versucht man es damit zum Ansatz, naja, so ein Punkt in Düsseldorf beim Tabellenführer, der mehr Punkte hat als man selber, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und dann schaut man vielleicht, dass man dass man vorne mit schnellen Spielern anfängt, so dass man kontert und dann kommt halt für die letzten 20 Minuten wieder Dompe, der wird dann, weiß ich nicht, wer gerade rechts hinten spielt, Zimmermann oder jemand anderes, wird der den vielleicht einmal austanzen und dann eine Flanke und dann steht da Davy Selke und köpft einen Ball rein. Also, und Ecken. Also, ich glaube nicht, dass das super attraktiv wird am Sonntag. Für mich ist es ja immer noch so ein bisschen rätselhaft, wie die Fortuna das tatsächlich mental hinbekommen hat, sich aus dem Loch rauszuziehen. Also, dass ihr das alle noch macht, ist ja schon aller Ehren wert nach dem Relegationsspiel. Dass die Fortuna nicht auch irgendwie komplett eingebrochen ist und einfach mal jetzt auf Platz 11 rumdümpelt, hat mich zumindest ein bisschen gewundert, gerade auch mit den Abgängen. Von daher glaube ich ja so ein bisschen auch an Normalisierung bei der Fortuna. Und das würde für mich bedeuten, vielleicht ein paar weniger Punkte in den nächsten Wochen und vielleicht kann man damit ja am Sonntag anfangen.
Ja, vielleicht hat die Fortuna das Glücksschwein schon geschlachtet und aufgefressen diese Saison. Das könnte sein, aber das wollen wir ja nicht hoffen, dass es für Sonntag auch gilt. Ich denke mir gerade so Lundahl gegen Dompe, so ein 1,95 Rechtsverteidiger gegen so einen kleinen Quirling. Es könnte interessant werden. Das ist nämlich unser neuer Rechtsverteidiger Gott, ja, aus Island, der gewisse Qualitäten hat, aber so, ob er halt gegen einen Quirligen, das weiß ich nicht genau, aber das können auch die anderen sagen. Ich meine, was, wir werden schnelle Spieler aufgestellt, wird man auf Klaus setzen oder wird man Jonas Niemetz wieder bringen? Das ist die Frage.
Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass man, genau wie Christian, das halt gerade schon quasi empfohlen hat, dass man auf jeden Fall auch auf die Komponente Tempo gehen wird bei der Fortuna, aber vielleicht nicht so extrem wie jetzt gegen Fürth, also dass man halt dann mit Rossmann und Niemetz die beiden schnellen Außenleute auf die offensiven Flügel stellt, glaube ich nicht, sondern ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man ja eben nur mit Rossmann starten wird und dass man Niemetz wieder in seine ursprüngliche Rolle als ja, Unterschiedsspieler, der von der Bank kommt und wirklich in den letzten 20 Minuten ein Spiel nochmal verändern kann, dass man ihn halt da bringen wird. Und dass man ansonsten, glaube ich, bei der Fortuna auch nicht allzu viele Wechsel halt sehen wird. Genauso wie es ja wahrscheinlich auch beim HSV so sein wird, dass man ja zumindest systematisch wenig verändern wird. Da wäre eigentlich das Einzige, was mich wirklich noch interessieren würde von Christian jetzt, gerade wenn wir nochmal auf den HSV kurz schauen, ob wir halt damit rechnen müssen, dass der HSV wirklich über diesen Baumgart-Terror-Fußball reingeht und dann Selke und Glatzel auffällt oder ob man halt auch irgendwie einen von denen, wahrscheinlich dann Selke, halt zurückhält, um den vielleicht in der 60. irgendwie zu bringen, wenn es unentschieden steht oder man vielleicht sogar zurückliegt, um dann halt irgendwie da noch was zu ändern und man dann wahrscheinlich dann eher mit einem Königsdörfer reingeht, der ja auch wirklich schon eine extrem gute Saison irgendwie bisher gespielt hat und einfach dann ein bisschen mehr Variabilität dann in der Sturmspitze reinbringt.
Ja, ich würde es mir so wünschen, wie du gesagt hast. Also ich würde, glaube ich, mit möglichst schnellen Außen anfangen. Also ich würde Dompe dann doch mal von Anfang an spielen lassen. Sahiti oder Baldé vielleicht auf rechts oder dann doch den eher solideren Rechtsverteidiger Hefti und dann Königsdörfer und Glatzel vorne, einfach weil Königsdörfer eben auch deutlich schneller ist als Selke. Und weil ich mir schon vorstellen kann, dass man erstmal abwartet, Zweikämpfe gewinnen will und dann schnell nach vorne spielen will. Und das geht mit Königsdörfer auf jeden Fall besser. Ich bin gespannt. Also nach dem Lautern-Spiel gab es 4 Wechsel, glaube ich, jetzt im Vergleich zum Wochenende. Davon waren auch einige sehr nachvollziehbar, weil eben Karabetz zum Beispiel und Sahiti gegen Lautern reingekommen waren und ziemlich gut waren. Die durften dann von Anfang an mit Katterbach auf links außen, hatte ich nicht gerechnet. Dompe spielt jetzt halt 3 Spiele lang eigentlich ziemlich gut, immer wenn er eingewechselt wurde, darf aber nie von Anfang an. Das ist ein bisschen ulkig. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach wieder so passieren wird. Man kann sich das eigentlich nicht erlauben, wenn man mal so ein Spiel gewinnen will, von Anfang an vielleicht. Aber vielleicht hat Steffen Baumgart da auch eben einen ganz großen Plan. Das kann durchaus sein.
Ich würde ja denken, dass die Fortuna, wie du es schon sagst, Christian, vor allem darauf achten muss, dass der HSV das Tempo nicht auf den Platz bringen wird. Das tut man natürlich, indem man ihm den Raum nicht gibt, tief steht und so weiter und so fort. Dann ist halt die Frage, wir haben jetzt so ein bisschen bei der Aufstellung der Fortuna darüber hinweggegangen, ob es noch Wechsel gibt. Ich habe Lunde als schon erwähnt mit Dompe. Ich frage, welche Rolle Ioa denn einnehmen wird. Ne? Also ob er dann doch sagt, wenn man jetzt mal die Sample Size nimmt, dieser Saison hat Gavory seine Sache sehr gut gemacht, aber auf lange Sicht war Ioa der bessere Linksverteidiger zum Beispiel und auch vielleicht derjenige, der im Tempo mehr eine Rolle spielt. Wenn Hoffmann in Defensivsprint gehen muss, haben wir auch Probleme, aber das wissen wir alle auch. Deswegen darf man das halt nicht, der muss Bälle rausköpfen können und nicht raus sprinten. Darauf wird es ankommen. Aber vielleicht habt ihr ja noch Überlegungen, was Ioas Rolle angeht. Oder auch nicht.
Ich finde es super schwer einzuschätzen, weil halt irgendwie bei allen möglichen Außenverteidigern halt irgendwie auch gerade so ein bisschen was gegen sie spricht. Wie bei Gavory, dass er halt eigentlich von der Qualität halt derjenige ist, der da am meisten abfallen sollte, aber gerade irgendwie gut in Form. Emma gerade vielleicht in so einer Art Formtief, aber eigentlich von der Aufgabenstellung her, die es da gegen den HSV und vor allen Dingen gegen Dompe zum Beispiel brauchen würde, wahrscheinlich der fähigste. Lundahl ist ja schon auch bei seiner Größe jemand, der relativ schnell ist, aber gerade gegen jemanden mit so einem niedrigen Körperschwerpunkt, wie Jan schon gesagt hat, vielleicht nicht der Beste. Deswegen könnte ich mir rein von so einem defensiven Standpunkt her vielleicht sogar vorstellen, dass man Lundahl auf links wieder stellt, aber ob man das halt wirklich als Startoption haben will, jemanden, der halt gar keinen linken Fuß hat, finde ich halt auch schon wieder bedenklich. Also ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass man da extrem nach der Trainingswoche gehen wird. Und das halt irgendwie erst sehr, sehr kurz vorher entscheiden wird und dann bis dahin halt irgendwie mit mehreren Plänen agieren wird, wie man da gegen den HSV aufläuft und ansonsten aber halt dann, glaube ich, irgendwie nicht wirklich viel verändern wird.
Ja, wir werden sehen. Ich glaube, wir haben jetzt schon. Ich glaube, was dieses Spiel nicht liefern wird, wird das Trainerduell. Das hat es schon gegeben. Lukas Kwasniok gegen Steffen Baumgart. Also damit hat man quasi schon den Höhepunkt der Zweitliga-Trainer-Charakterköpfigkeit erreicht, um das mal vorsichtig auszudrücken. Daran muss ich denken, als ich mir die Highlights angeguckt habe. Aber ich glaube, es wird ein interessantes Spiel. Und mal gucken, ob Christian auf dem Weg zurück mich wieder beschimpft, dass die Fortuna nicht quasi den Fußball verweigert hat. Ja, und ekelhaft Zynisches auf den Platz gebracht hat. Darauf freue ich mich, denn es hieße, dass der die Fortuna gewonnen hat und der HSV nicht.
Mehr Zynismus wagen,
würde ich sagen. Mehr Zynismus wagen,
genau. Ja. Was ist attraktiver Fußball? Was ist attraktiver Fußball? Ja,
genau. Ja. Dann vielen Dank, Christian, dass du dir wieder die Zeit du willst auch noch was sagen. Oh, ho, ho, ho.
Ja, ihr fragt mich ja konsequent jedes Jahr, ob der HSV aufsteigt, da ihr das heute nicht macht, dankenswerterweise.
Es gibt noch ein Rückspiel.
Steigt denn die Fortuna eigentlich auf? Also traut ihr dem Braten?
Lustigerweise, ich habe heute mit einem Kollegen genau darüber gesprochen. Und der hat mir bei der Ausgeglichenheit der zweiten Liga in dieser Saison prophezeit, mal nicht zu sicher zu sein und den HSV zu machen. Von daher, ich mache nicht den HSV momentan. Ich gucke mal von Spiel zu Spiel.
Ich glaube, ja. Einfach nur aus so einem... Es gibt dafür eigentlich kein, Tim hat es eigentlich gesagt, ich bin nicht Tims Meinung, ja, die Regression zur Mitte, du hast es ja auch schon angedeutet, die wird kommen. Aber diese Liga ist halt einfach so breit aufgestellt. Und das heißt aber halt auch, dass du halt, wenn du jetzt die Punkte schon Vorsprung hast, das ist halt erstmal gut. Die musst du halt erstmal verlieren. Ja, und das sehe ich, also ich, dass die Fortuna vielleicht keine nicht krass viele Punkte so gewinnt, wie sie das bisher gemacht hat, das kann ich mir schon vorstellen. Aber dass sie krass viele Punkte verliert, weil sie halt irgendwie sehr viel verliert, das glaube ich nicht. Ich glaube, die wird punkten, irgendwie auf so einem hohen Level und das kann reichen für die Relegation.
Du hast es ja auch schon angesprochen, Christian, dass es irgendwie überraschend ist, wie dieser Auftakt gelaufen ist. Aber wenn man dann noch die Hoffnung hat, die ja auch von Daniel Thun immer wieder befeuert wird, wenn er sagt, wir können uns weiterentwickeln, wir müssen besser Fußball spielen, aber dass in dieser Findungsphase einfach schon 17 Punkte rumgesprungen sind, das spricht ja zum Beispiel dafür, dass halt so viel gerade für die Fortuna gelaufen ist, dass wenn die Fortuna richtig ins Rollen kommt, auch fußballerisch, dass dann gar kein Halten mehr ist. Also deswegen, man hat sich einfach schon ein fettes Polster da erarbeitet, relativ unverhofft. Also wir haben auf jeden Fall alle nicht damit gerechnet vor der Saison, dass das so gehen wird. Deswegen stehen die Chancen vielleicht besser als in anderen Saisons. Und der Kader ist breiter als letzte Saison, was ein Riesenproblem war letzte Saison. Und so, also es gibt schon so ein paar Vorzeichen, aber es kann natürlich alles auch völlig anders kommen. Da haben wir dich zu häufig im Podcast für gehabt, als dass wir da so naiv mit so einer Tabellenführung umgehen würden.
Je länger ich drüber nachdenke, desto skeptischer werde ich auch. Deshalb ist es vielleicht jetzt der Moment,
rauszugehen, aus diesem heutigen Podcast und zu gucken, ob die Fortuna schon am kommenden Wochenende ins Rollen gerät.
Wir werden sehen. Dann Sonntag oder wann auch immer. Man hört sich, man sieht sich. Ciao, ciao.
Danke dir. Ciao, danke. Ciao. Tschüss.